Deutschlandfunk Interview.
Mitgehört hat der Europaexperte Joachim Fritz Vanname. Guten Tag in schöne Bielefeld.
Einen schönen guten Tag.
Wird das heute tatsächlich ein entscheidender Tag für den Brexit oder eher verhaltene Erwartungen auch bei Ihnen?
Nun, das kann ein entscheidender Tag werden. Das hängt von einem einzigen Mann ab, nämlich von Boris Johnson, dem britischen Premierminister. Die EU hat vor und während dieses Gipfels alles Nötige gesagt, beziehungsweise man muss ja eher sagen, wiederholt, was man schon kannte. Ihre Korrespondentin hat ganz richtig auf eine gewisse atmosphärische Verstimmung hingewiesen, aber in der Substanz ist da nichts anders, als es gestern, vorgestern, letzte Woche, vor einem Monat gewesen wäre. Heute Nachmittag kann tatsächlich Boris Johnson, und der hat sich ja selber diese Deadline, dieses Ziel gesetzt, sagen, ja, jetzt ist bis zum 15. Oktober nichts rausgekommen. Es wird dann auch in den nächsten Wochen nichts was anderes rauskommen. Lassen wir es da, wo es ist, und wir gehen, wie er es formuliert hat, dann halt alle unsere eigenen Wege.
Aber diese Deadline ist ja eigentlich schon überschritten, Herr Fritz Vanname. Gestern war der 15. Oktober, das war das Datum, richtig, das Boris Johnson genannt hatte. Deutet das darauf hin, dass das alles, wie Bettina Klein gesagt hat, nur Theaterdonner ist, diese Ankündigung, dieses Ultimatum, vielleicht nur Schall und Rauch?
Also ich halte das durchaus für möglich, dass das nur Theaterdonner ist. Vielleicht nochmal ein Satz zur Politik von Johnson in den letzten Wochen. Er hat ja im Grunde genommen sich selbst das Leben unnötig erschwert, indem er angedeutet hat, dass mit einem internationalen Rechtsbruch er das Austrittsabkommen in der Irlandfrage umschiffen möchte. Ja, das hat ihm ja heftigste Kritik im eigenen Land eingebracht. Und natürlich, und das ist vielleicht ein bisschen übersehen worden, ein wachsendes Misstrauen bei den 27, die sagen, ja, können wir denn dem Mann eigentlich bei seinem Vorgehen, wenn es dann wirklich zu einer Absprache kommt, Glauben schenken? Ist er im Wort, wenn er einmal das Wort gegeben hat, oder wiederholt er nicht dasselbe Manöver jederzeit wieder, das er uns da vor wenigen Wochen gerade vorgespielt hat? Und mit diesem Manöver hat er im Grunde genommen die Fallhöhe im Falle eines No-Brexit-Deals erhöht. Also bildlich gesprochen, die weißen Klippen von Dover sind für den Mann, der sich darunter werfen will, offenkundig noch viel höher geworden. Und das ist so ein bisschen die Situation, die mich vorsichtig macht, nun wirklich zu sagen, das wird mit Theaterdonner alles abgehen. Er hat, wie gesagt, in der Vergangenheit gezeigt, dass er bis hin zur Skrupellosigkeit, etwa im Umgang mit dem eigenen Parlament, bereit ist zu gehen, und er nicht der verlässliche Partner sein muss, für den ihn alle in der Vergangenheit gehalten haben.
Um zu verhindern, dass Boris Johnson sich jetzt tatsächlich die Klippen von Dover runterstürzen muss, gab es ja gestern eine Kompromissbereitschaft, so wurde signalisiert, von Angela Merkel in Richtung London. Und wird Boris Johnson jetzt diese ausgestreckte Hand ergreifen? Gibt es Kompromisslinien, die sich abzeichnen?
Ja, die Kanzlerin hat von Kompromiss gesprochen und hat dann aber zwei Punkte immerhin genannt, wo die rote Linie für sie erreicht ist, nämlich Irland und die Integrität des Binnenmarktes. Sie hat nichts zur Fischerei gesagt. Das ist eher der Part, den der französische Präsident Macron in den letzten Tagen unternommen hat. Sie hat auch nichts zum nach wie vor offenen Schiedsverfahren in Streitfällen gesagt. Sie muss auch nicht zu allem Stellung nehmen, aber mir fiel schon auf, dass Platz 1 Irland war und Platz 2 Binnenmarkt. Da sind im Grunde genommen bei Platz 3 und Platz 4, die sie nicht mehr erwähnt hat, Spielräume offenkundig eröffnet worden oder zumindest skizziert worden. Und da muss man jetzt mal sehen. Also ich denke mal nochmal, es hängt davon ab, ob Boris Johnson hier weiterhin den starken Mann vor heimischer Kulisse spielt oder ob er tatsächlich auf solche zarten Andeutungen eingeht, dann müsste er heute Nachmittag sagen, es ist zwar nicht alles so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe, bis zum 15. Oktober, aber der gute Wille ist halt da, wir reden halt weiterhin.
Was könnte denn auf Platz 3 und auf Platz 4 sein, dort, wo Sie mögliche Kompromisse vermuten?
Also ich habe es ja eben angedeutet, die Fischereifrage, wo sich ja alle irgendwo fragen, ja, ist die denn so wichtig, dass man es daran scheitern lassen darf? Und ebenfalls das Schiedsverfahren, wo die Briten was ich durchaus verstehen kann, auf gar keinen Fall sich in die Hände des Europäischen Gerichtshofes begeben wollen, weil das mit der Souveränität, wie Sie sie verstehen, nicht vereinbar sei. Da muss man dann vielleicht über dritte Wege reden und da könnte tatsächlich ein Kompromiss sich abzeichnen. Es hängt sehr viel vom guten Willen ab. Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass die Stimmung auf der Insel geprägt wird im Augenblick von Johnsons Versagen in der Corona-Krise. Die Zahlen sind ja dort ein Vielfaches von dem, was sie bei uns sind. Die Konservativen haben vor wenigen Wochen ja erst einen Online-Parteitag gemacht und da haben fleißige Thinktanker mal nachgezählt, wie oft das Brexit-Wort überhaupt aufgetaucht ist. Herr Johnson hat 4-mal vom Brexit geredet, dauernd von Corona geredet. 4-mal vom Brexit reden heißt aber im Vergleich zum vorigen Parteitag ein Rückgang von 90%, was dieses Wort angeht. Und das zeigt natürlich, dass auch dort die Prioritäten inzwischen anders definiert werden und auch anerkannt werden. Corona kommt auf Platz 1, Brexit kommt unter ferner Liefen. Und wer die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die durch Corona entstanden sind, nicht noch verschärfen will, der wäre als Premierminister gut beraten, beim Brexit tatsächlich im Verhandlungsmodus zu bleiben.
Heißt das vielleicht tatsächlich übersetzt, dass sich Boris Johnson, dass die Briten insgesamt sich einen No-Deal überhaupt gar nicht mehr leisten können und das vielleicht umgekehrt dann ihre Kompromissbereitschaft gegenüber Brüssel erhöhen wird?
Gut, das ist ja die Hoffnung, die in Brüssel und in den Hauptstädten praktisch alle haben, dass man sagt, warum soll er sich jetzt zusätzlich noch ein Problem da aufladen? Das Problem durch Corona und die Wirtschaftskrise ist ja groß genug. Ob das dann hinterher zu einer vernünftigen Verhandlungslinie führt, ist nochmal eine andere Frage. Da haben wir in den letzten 4 Jahren so viel Unvernünftiges aus London gehört und erleben dürfen. Da bin ich inzwischen sehr, sehr vorsichtig mit Prognosen.
Glauben Sie denn, dass Boris Johnson rational handelt und argumentiert oder ist für ihn diese Brexit-Frage auch emotional sehr wichtig und er kann gar nicht mehr zurück?
Also die Brexit-Frage ist nicht nur bei ihm emotional sehr aufgeladen, sondern das ist die Frage, die in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, vor allem die Engländer, konkret gesprochen, vor allem die Engländer umgetrieben hat. Von den Schotten wissen wir ja inzwischen, dass sie eigentlich mit diesem Brexit gar nichts zu tun haben wollen und in der EU weiterhin bleiben wollen. Und in Nordirland haben sich ja die Gewichte auch mittlerweile verschoben. Da ist ja eine erheblich Brexit-skeptischere Tonart angeschlagen worden. Deswegen, ich glaube, es ist ein englisches Problem, aber es ist nicht allein Johnsons Problem. Also das treibt die Partei, die Tories um, das treibt Labour um und das treibt die öffentliche Meinung um. Und da ist an Irrationalismen tatsächlich schon so viel zu bestaunen gewesen, dass man nie ganz genau weiß, wie weit es eigentlich mit dem berühmten Common Sense noch geht, den man den Briten ja bisher immer nachgesagt hat. Also ich hatte in den letzten Jahren wenig Common Sense, wenig Pragmatismus und sehr viel falsche Aufgeregtheit und auch Illusionen einfach feststellen müssen. Man kann da nicht einfach nur mit der reinen Strategie argumentieren, da ist sehr viel Psychologie im Spiel.